Willkommen zum UWork Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Und damit moin moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Es ist wieder Freitag 6 Uhr. Ihr seid vielleicht Frühaufsteher und gönnt euch diese Folge zum Kaffee. Ich bin Gabriel, euer Host. Seit 2018 darf ich hier spannende Leute fragen, wie sie arbeiten, was sie ausprobieren. Und freue mich, dass heute Moritz Klemp zu Gast ist. Er ist Corporate Vice President Global Digital Marketing and E-Commerce bei Henkel. Wir gucken also in den Konzern rein, wie arbeitet man dort neu, welche Rolle spielt das Büro, was ist mit mobilem Arbeiten, was ist mit Kultur und Kulturwandel, all das schauen wir uns heute an und wir gucken aber auch, was Moritz davor gemacht hat. Er hat bei Twitter unter anderem gearbeitet und wird uns berichten über die Kultur bei Twitter. Und wir gucken auch noch auf das Thema Musik, eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Ich habe ja in meinen 20ern viel gerappt, wie einige von euch wissen. Und Rap hat ja auch ganz viel zu tun mit Jazz. Und der Moritz ist also Jazzer. Und wir sprechen darüber, wie eigentlich dieses Improvisieren in der Musik, ja, im Jazz und auch im Rap, wo es ja Freestyle gibt, wie das eigentlich auch ja, mindestens eine Inspiration sein kann für unser Arbeiten. Ich möchte euch jetzt auch nochmal, bevor wir einsteigen, hinweisen auf unsere Spendenaktion. Wir starten ja mit den Eisbademeisters unserer Initiative für den guten Zweck in die neue Saison. Am 31.10. starten wir hier in Rostock-Warnemünde. Könnt ihr gern vorbeikommen, wenn ihr mögt, 10.30 Uhr. Und wir sammeln Spenden für den Verein Rostocker 7. Die engagieren sich nämlich für Kinder sozial schwacher Familien, also wo Armut ein Riesenthema ist. Und wir sammeln Geld für Weihnachtsgeschenke, die gekauft werden sollen. Für 250 Kinder wollen wir Weihnachtsgeschenke ersammeln. Da arbeiten wir mit der Ostseesparkasse Rostock zusammen und mit deren Spendenplattform 99 Funken. Schaut gerne mal vorbei auf unserer Website eisbademeisters.de oder auch auf Instagram. Und jetzt starten wir durch mit dem Interview mit Moritz. Wünsche euch viel Spaß. Wir hören uns am Ende der Folge nochmal wieder. Ja, da moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Moritz heute zu Gast ist. Schön, dass du es einrichten kannst. Schöne Grüße aus Rostock.
Ja, aber ich freue mich auch. Gruß gerade aus Hamburg zurück. Also wir bleiben im Norden der Republik quasi.
Wir bleiben im Norden. In der letzten Folge, die ich gerade ausgestrahlt habe, war ich in der Schweiz, also zumindest virtuell. Heute ist es nicht ganz so weit entfernt. Moritz, wir haben gerade eben schon festgestellt, wir sind ja beide Eltern und müssen uns auch mal so ein bisschen anschauen, was die Kids so machen. Ich musste eben gerade, weil ich zu Hause bin, schauen, dass meine Kids nicht die komplette Bandbreite beanspruchen, weil die sich auch gerne in Roblox und andere tolle Spiele, die sehr viel Bandbreite ziehen, reingraben. Und da muss man dann auch immer schauen, wie man sich da so ein bisschen arrangiert. Wir wollen uns heute unterhalten über ein paar Erfahrungen und auch Learnings, die du gemacht hast, so in deiner Zeit. Wir wollen aber auch in das Thema Transformation einsteigen, Kultur und New Work. Da macht der bei Henkel ja auch einiges. Ich habe das auch nochmal in der Vorbereitung gelesen. Also auch wirklich mehr zu lesen als bei vielen anderen Unternehmen, hatte ich so den Eindruck. Okay. Aber wir können ja mal ganz vorne anfangen. Wie würdest denn du eigentlich meiner mittleren Tochter Mathilda, die jetzt schon 9 geworden ist kürzlich, erklären, was du so tust?
Boah, das ist ja eine richtig schwere Frage gleich zum Start. Das habe ich, glaube ich, bisher bei meinen Töchtern immer noch nicht geschafft, die jetzt mittlerweile 17 und 21 sind. Also ich kümmere mich bei Henkel in der Sparte, die für Waschen und Putzen zuständig ist, darum, dass dieses Geschäft digitalisiert wird. Und das bedeutet, dass wir in der digitalen Welt genauso erfolgreich sind oder erfolgreicher als in der alten Welt, sage ich mal, in der Offline-Welt, also in der analogen Welt, um es dann einfacher und auch vielleicht für deine Tochter zu sagen. Wir haben in der Vergangenheit sehr erfolgreiche TV-Spots gemacht, um für unsere Produkte zu werben. Das wird jetzt natürlich weniger und weniger, sondern wir müssen mehr und mehr auf den verschiedenen digitalen Kanälen präsent sein, wie zum Beispiel YouTube. Da gibt es einfach viele Dinge, die man wissen muss, um da erfolgreich zu sein, oder die man anders machen muss. So ein Beispiel. Das andere Beispiel ist, bisher hast du vielleicht das Waschmittel beim DM aus dem Regal dir gegriffen oder beim Edeka oder wem auch immer, Walmart oder, also wir sind ja weltweit unterwegs. Und heute willst du die vielleicht bei einem Online-Retailer kaufen. Und damit wir da genauso erfolgreich sind oder erfolgreicher, muss man eben wieder andere Fähigkeiten entwickeln, Knowledge in den Teams, in jedem Land letztendlich aufbauen. Und das ist so meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir da erfolgreich sind. Mit all den Teams, die nicht nur bei mir natürlich sitzen, in der Zentrale, und die ist normalerweise in Düsseldorf, auch wenn ich heute hier von Hamburg aus mit dir spreche. In Düsseldorf ist unsere Zentrale und da sitzen auch die globalen Teams, aber letztendlich muss ja auch in jedem Land das erfolgreich gemacht werden. Das heißt, es hat ganz viel damit zu tun, dieses Know-how aufzubauen, dann zu teilen und gemeinsam diese Fähigkeiten zu entwickeln und umzusetzen.
Und die zweite Frage, die du auch beantworten darfst, so wie alle meine Gäste, mit welchen 5 Hashtags würdest du dich eigentlich beschreiben?
Ah, 5 Hashtags, das ist auch echt fies.
Du kannst gerne alles nehmen, was dir einfällt. Es muss auch gar nicht nur auf den Job bezogen sein.
Ja. Also das ist natürlich echt auch nett. Wir haben uns ja vorher ein bisschen unterhalten, aber diese konkreten Aufgaben hast du mir ja nicht verraten. Das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Ja. Also 5 Hashtags, das ist echt 5, das sind viele. Also einmal würde ich sagen, work hard, play hard.
Kannst du gleich einen Satz immer zu sagen?
Okay, also ich bin, glaube ich, schon relativ leidenschaftlich dabei, mit allen zusammen Impact zu schaffen. Das ist ja wirklich, also auch gerne Ärmel hochkrempeln und Gas geben an der Arbeit. Aber es muss auch Spaß machen und mit allen zusammen. Und das ist für mich sehr wichtig. Dann habe ich, der zweite Hashtag wäre, Balance. Weil ich bin jemand, der sehr viele verschiedene Interessen hat, auch Leidenschaft für verschiedene Dinge entwickeln kann. Und das in Einklang zu bringen, ist ein Challenge. Also gleichzeitig, ich bin da eher Allrounder und habe eben viele Interessen. Und das zusammenzubringen, das ist begleitet mich. Und die nächsten Hashtags haben natürlich dann mit diesen verschiedenen Leidenschaften zu tun. Also eins wäre Musik. Hashtag Music. Ich bin Saxophonist, spiele mit verschiedenen Bands und habe auch mein Studium damit zum Teil finanziert und das ist nach wie vor eine wichtige, große Leidenschaft. Zweite Hashtag wäre Tennis, weil ich mich da wirklich die letzten Jahre richtig reingegraben habe und totale Passion entwickle und ich bin auch kein guter Tennisspieler, aber ich werde besser und das ist das Wichtige, das macht mir Spaß. Jetzt muss ich mal nachrechnen, wie viel habe ich denn?
Ich glaube, einen hast du noch, ne?
Workout, ich habe noch auch 2, glaube ich, weil ich hatte Workout, Play Hard, ich hatte Balance, ich hatte Jazz, Musik
und Tennis.
Also auch einen habe ich noch. Und genau, der letzte wäre wahrscheinlich wirklich Lifelong Learning. Und das passt auch zum Tennis-Thema, das passt zu dem ersten Part. Also das ist für mich wichtig, dass ich selbst und die Leute, mit denen ich mich umgebe, Bock haben, sich weiterzuentwickeln.
Du hast ja in Kiel studiert, bist du da eigentlich auch aufgewachsen?
Ja, ich bin Kind rheinländischer Eltern und bin auch in Leverkusen geboren. Insofern ist jetzt auch der Weg zu Henkel, den ich vor 5,5 Jahren gestartet habe, fast ein bisschen back to the roots gewesen. Aber ich bin dann mit 3 Jahren mit meinen Eltern nach Kiel gezogen und bin in Kiel aufgewachsen, habe da eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht, in einem mittelständischen Unternehmen, Industrieunternehmen. Und habe dann da auch BWL studiert, auch noch in Paris und habe dann nach dem Studium bei Bayersdorf in Hamburg angefangen. Und aber deswegen zu deiner Frage, ich bin in Kiel aufgewachsen, meine Frau, mit der ich auch nächsten Monat sind wir seit 30 Jahren zusammen. Das ist
super.
Das ist wirklich eine Ansage. Also jedenfalls, die ist richtige Kieler Sprotte und die habe ich auch im Norden kennengelernt, ja. Also Kiel ist wichtig, unsere Eltern leben auch in Kiel.
Ja, ja schön. Sind wir beide Nordlichter. Ich bin ja in Rostock geboren, aber war auch wiederum einige Jahre weg und ist ja immer gut, wenn man so ein bisschen reflektiert, wo man hingehört. Das mit der Heimat ist ja auch immer gar nicht so einfach, gerade wenn man auch mal hier und mal da ist. Du hast ja auch schon viel gesehen, da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Wenn wir nochmal auf deine Hashtags kommen, ja, Musik und Sport ist ja bei mir auch so ein bisschen Thema. Also ich habe ja, wie gesagt, früher viel im Bereich Rap gemacht und Sport war bei mir immer Fußball und Basketball. Und dementsprechend, wir waren ja auch viel draußen, die Zeit vor dem Internet halt, ne? Das, was unsere Kinder sich ja gar nicht vorstellen können. War das bei dir auch so, dass du deine Jugend und Kindheit so viel mit diesen Dingen schon verbracht hast?
Ja, absolut. Also ich habe mit Sport, also ich habe leistungsmäßig bis zum Alter von 14, glaube ich, Tischtennis gespielt. Das war irgendwann ein bisschen zu wenig physisch damals, ehrlich gesagt, so als, ne, als Teenager wollte ich einfach was, wo mehr noch mehr Körperliches eine Rolle spielte. Und dann habe ich Leichtathletik gemacht und habe auch die Liebe zum Laufen entdeckt, die ich nach wie vor habe. Und habe dann eigentlich mit Tennis erst später angefangen. Da kommen wir nachher dann auch mal zu. Ich war ein paar Jahre in Kenia und da konnte ich ja nicht mehr joggen gehen. Ja. Da habe ich gedacht, was machst du? Golf oder Tennis? Das waren so die beiden klassischen Optionen in Nairobi. Da habe ich mich für Tennis entschieden und eigentlich erst mit 30 angefangen, Tennis zu spielen. Aber deswegen, ja, ich habe viel Sport gemacht früher. Auch mein Vater war und ist sehr sportlich, mit meinem Bruder auch zusammen. Alles Mögliche, ne? Radfahren, Kugelstoßen, ach, was auch immer. Also aber vor allem Tischtennis leistungsmäßig und wettkampfmäßig. Und Musik hat dann auch ein bisschen später angefangen. Also ich habe, nein, das stimmt nicht, ich habe lange Blockflöte gespielt, ne? Total
jetzt
sexy.
Kommt's raus, im ja. New Work Chat Podcast wird alles raus.
Ja, ja, ich war und ich war gut. Also ich habe auch bis, ich weiß nicht, 13, glaube ich, Blockflöte gespielt.
Das ist aber ein hartes Alter schon.
Ja, ja, ich war lange dabei, echt, absolut. Und ich habe natürlich echt auch, was natürlich, ich habe wirklich dann ganz gut gespielt. Aber ähnlich mit dem Tischtennis kam dann natürlich so, ne, in der,
muss jetzt mal der weitergehen,
Phase dann, so, kann jetzt Blockflöte Schock nicht mehr, willst was anderes machen? Und meine Eltern dachten, ja, spiel doch Gitarre. Und ich hatte aber absolut keine Lust auf Gitarre. Und dann habe ich an meiner Schule jemanden aus dem Jahrgang von meinem Bruder, der war 2 Jahre über mir, haben mit einer Schulband gespielt und das war so Fusion Jazz und der hat Saxophon gespielt und das fand ich total cool und habe zu meinen Eltern gesagt, ey, ich will total gerne Saxophon spielen. Und dann meinten meine Eltern, das kannst du auch machen, aber das ist ein relativ teures Instrument und meine Eltern, also wir haben nicht, bin ja nicht so mit super viel Geld ausgestattet gewesen und haben gesagt, du, das musst du dann erstmal selbst erarbeiten. Und dann habe ich in der Tat in dem Alter von 14, habe ich 6 Wochen in den Sommerferien durchgearbeitet, um mein erstes Saxophon kaufen zu können, gebraucht natürlich, und auch die ersten Stunden bezahlen zu können. Und dann haben meine Eltern gesehen, dass ich da wirklich Feuer und Flamme war und haben mich dann auch immer super unterstützt. Und so kam es, dass ich also mit 14 angefangen habe, Saxophon zu spielen. Und wahrscheinlich auch, weil meine Eltern es ganz smart gemacht hatten, dann echt Feuer und Flamme war und sehr viel eigenen Drive entwickelt habe und dann wirklich sehr viel gespielt habe. Ich war im Landesjugend Jazzorchester Schleswig-Holstein, das ist so eine Big Band der talentierteren Nachwuchsmusiker. Ich habe auch mit Hip-Hop-Bands gespielt, ich habe also alles Mögliche gemacht. Das hat mir immer sehr viel bedeutet und es ist einfach, es sind zwei Pole, weißt du? Also Musik, und das kennst du ja dann auch eben, Musik ist so Kollaboration mit anderen zusammen, ja. Und Sport ist eher so Wettbewerb und das ist eine tolle Kombi.
Ja, gerade Rap und Hip-Hop hat ja auch viel mit Jazz zu tun.
Ja.
Also hat ja so auch die Wurzeln eigentlich im Jazz und im Soul natürlich. Und es gab ja auch in Deutschland viel, eine Jazzkantine, haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob die noch unterwegs sind. Bestimmt in irgendeiner neuen Formation, konnte ich mir vorstellen. Da war zwar ja noch Smudo dabei, zeitweise. Und
stimmt, ja.
Und da gab es ja noch Jazz Mataz, ne, mit Guru von Gangsta. Also habe ich auch immer gerne gehört und habe auch eine ganze Zeit lang Miles Davis gehört und auch direkt Jazz. Und das hat ja auch so, was das Thema Improvisieren angeht, also gerade bei Jazz, ja auch viel mit der heutigen Arbeitswelt zu tun oder mit der, in die wir jetzt auch immer mehr reinkommen, weil wir einfach die Noten gar nicht so kennen oder zumindest nicht die Stücke. Vielleicht kennen wir die Noten, aber die Stücke nicht und müssen die dann irgendwie schreiben, während wir spielen. Aber da kommen wir nachher auch nochmal drauf. Ich habe ein Video gesehen bei YouTube. Du warst an der Kieler Uni nochmal zu Gast und hast den Studenten ein paar Dinge erzählt, die du in deinen Jahren jetzt auch gelernt hast. Und ich habe mich gefragt, was du eigentlich heutzutage in ein BWL-Studium mit aufnehmen würdest. Weil man sagt immer so, das, was in dem BWL-Studium so drin ist, das habe ich auch schon oft im Podcast gehört, das hat gar nicht mehr so viel zu tun mit dem, was man heute alles so braucht. Und so aus deiner Sicht, also was müsste da unbedingt noch mit rein oder was fehlt da vielleicht?
Also erstmal die Ausbildung an der Kieler Uni fand ich schon sehr gut, die war sehr theoretisch. Was du da gelernt hast, war Denken eigentlich. Und das finde ich nach wie vor richtig und gut. Das war schon damals so, dass du eigentlich davon dann kaum was brauchtest. Ne? Also nachher praktisch. Aber ich fand, es war trotzdem eine Grundausbildung, um konzeptionell, strukturiert oder auch strategisch denken zu können, was ich nach wie vor richtig und gut fand. Ich war dann noch an der ESSEC in Paris. Das ist so eine der wirklich guten Business Schools in Frankreich. Die war damals die Partner-Austausch-Uni mit der Kieler Uni über das Erasmus-Programm. Und da hatte ich die Chance, an dieser Elite-Uni auch Semester studieren zu können. Und die waren ganz anders aufgestellt. Die waren halt sehr viel praxisorientierter, hatten auch Dozenten aus der Praxis. Das war für mich super cool auch zu sehen. Und davon würde ich mir auf jeden Fall heute auch mehr wünschen, dass praxiserfahrene Leute auch zusätzlich in die Uni mit reinkommen und Case-Studies machen und die Studenten jetzt außerhalb von Praktika etc., für die ja auch immer weniger Zeit da ist, ranführen, wie da eigentlich, worum es da geht, wie das aufgebaut ist. Das würde ich mir wünschen. Und sicherlich, also ich sage mal, in einem Marketingstudium zum Beispiel, und da kommen wir natürlich dann ganz schnell auch zu den Fragen, was ist Transformation, digitale Transformation. Im Marketing brauchst du zum Beispiel mehr Know-how, was die MarTech-Themen angeht zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile gelehrt wird. Ich glaube es nicht. Also wenn ich mit unseren Praktikern spreche, habe ich nicht den Eindruck, dass da irgendwie dazu doziert wird, wie denn heute Kommunikation zum Beispiel ausgesteuert und optimiert wird. Also all das Thema, was unter MarTech liegt, ist ein Bereich, wo sich, glaube ich, jeder Marketier mit auseinandersetzen muss heute. Und das wäre so meine Anforderung, dass es zum Beispiel auch in einem Studium für Marketing und für BWL stattfindet, zum gewissen Umfeld. Aber ich glaube kaum, dass es heute schon der Fall ist. Vielleicht irre ich mich da. Wäre mal eine interessante Frage. Ich habe demnächst ein Treffen mit MTP bei einer Veranstaltung von uns. Werde ich da mal nachfragen und vielleicht nochmal dazu lernen.
Aber der Praxisbezug, der fehlt ja auch in der Schule oft. Also unsere beiden Großen sind jetzt gerade in die 3. und 7. Klasse gekommen und da gibt es einen ganz jungen Lehrer auch und ich hoffe, dass der da auch nochmal neuen Wind reinbringt, aber oft ist das ja wirklich noch nach wie vor so, dass natürlich der Lehrplan irgendwie geschafft werden muss und man sieht das dann immer in amerikanischen Serien, dass die Eltern in die Klassen kommen und das erzählen. Das habe ich bei uns hier noch nie erlebt und da müsste viel mehr Praxis rein, also in der Schule und auch in der Uni und nicht nur in Form eines Praxissemesters, sondern zwischendrin immer mal so checken, braucht man das eigentlich, wie wird das gemacht? Weil dann stellt sich ja eigentlich auch viel mehr Motivation ein, wenn ich weiß, wofür. Und das ist ja oft so unklar. Und bei BWL ja auch nochmal speziell, gibt es ja immer noch viele, die das studieren, weil sie auch nicht wissen, was sie danach eigentlich machen und man damit offensichtlich eine breite Ausgangsbasis hat. Aber eben auch so diese Frage, sich zu stellen, was will ich eigentlich tun und was sind so meine Stärken, kann man vielleicht ein Stück weit selbst reflektieren. Aber ich finde, man kann gar nicht früh genug anfangen mit diesem Praxisbezug. Ne? Müssen wir uns wahrscheinlich auch nochmal zukünftig neue Gedanken machen.
Ja, also bei uns gibt es das sogar. Die Eltern wurden eingeladen. Das ist dann aber einmal im Jahr oder so. Das ist halt also wirklich super singulär. Finde ich aber eine gute Sache. Was mir zum Beispiel auffällt, das Thema, also auch, wie gesagt, ich habe 2 Töchter und ist auch so ein Klassiker, dass Mädchen oft eher, also natürlich nicht immer, und ich will ja auch keine Klischees bedienen, aber das ist ja offensichtlich kein singulärer Fall, dass Mädchen eher ein bisschen Hemmungen haben in Richtung Naturwissenschaften, mathematische Themen und auch Informatik. Und ich habe erlebt, wie der Informatikunterricht hier so ablief. Da hätte niemand Lust auf Informatik. Und da gibt es natürlich, also ich habe Startups gesehen, die als NGOs auch sogar sich darauf spezialisiert haben, genau solche Zielgruppen an das Thema Coding und so ranzuführen. Und das kann ja mega viel Spaß machen. Und das würde ich mir echt wünschen, weil du sonst, du baust da so eine Mauer des, das ist nichts für mich, auf, die du ganz schlecht wieder abbauen kannst. Und das finde ich einfach sauschade und natürlich auch gefährlich für die Zukunftschancen, jetzt in dem Fall meiner Töchter oder anderer Mädchen.
Nach dem, was du jetzt erzählt hast, würde ich daraus schließen, dass du sehr ambitioniert warst. Also zur Zeit des Studiums und dann auch bei deinem Einstieg bei Beiersdorf. Hattest du einen Karriereplan?
Nee, nicht in der Form, also das kam eigentlich ich hole ein bisschen aus. Also ich bin der Erste in meiner Familie, der in den Bereich Wirtschaft gegangen ist. Also meine Familie, mein Vater, sind alles Architekten gewesen, sein Vater, sein Onkel, sein Bruder, er. Und er hat selbst bei der Stadt Kiel in der Bauberatung gearbeitet, also ein städtischer Angestellter. Und ich war so der Erste und die anderen kommen eher so aus dem Lehrerbereich, also der Vater meiner Mutter zum Beispiel. Und ich war der Erste, der in Richtung Wirtschaft gehen wollte und eigentlich aufgrund einer diffusen Vorstellung, ehrlich gesagt, so nach dem Motto, das ist ein bisschen dynamisch und da hast du viel mit Leuten zu tun und so und das könnte auch ganz gut zu mir passen und so. War eine sehr diffuse Vorstellung. Und dann kam meine Leidenschaft für Musik dazu und ich habe dann auch mir so gedacht, Mensch, dann kannst du ja auch in Richtung Kulturmanagement gehen und so Festivals organisieren und so und habe da in die Richtung mich auch stark engagiert. Ich habe dann beim Landesmusikrat ein Praktikum gemacht als erstes. Dann bin ich darüber in so große Jazz-Festivals in die Organisation mit reingekommen. Das war auch super spannend und auch natürlich auch cool, die Musiker zu treffen und so. Dann habe ich mit einem Freund zusammen in Kiel eine Konzertreihe über 2 Jahre organisiert, die auch von der Stadt finanziert war. Das war auch cool. Dann habe ich aber irgendwie, und das war so der Plan, ne, mit BWL und meiner Leidenschaft für Musik, das so zusammenzubringen, aber dann habe ich für mich irgendwie doch nach und nach gesehen, dass es nicht so meiner Erwartung von Management entsprochen hat, wie das alles so geführt wurde. Also es, ja, und dass ich das vielleicht doch besser trenne. Vielleicht hast du recht, dass ich da einen gewissen Anspruch hatte, in einem wirklich sehr professionellen Umfeld arbeiten zu können. Dann habe ich mein erstes Praktikum in diese Welt der FMCG-Industrie bei Bayersdorf gemacht, auch noch als Student, was mir super gut gefallen hat. Und dann war ich Werkstudent bei Colgate Palmolive von Hamburg. Und so kam das dann, dass ich mich in diese Richtung aufgestellt habe und dann eben auch nach dem Studium bei Bayersdorf angefangen habe. Was ich auch absolut nicht bereut hat, das war, vielleicht kann ich nachher noch ein bisschen mehr erzählen, aber
ja.
Das war auf jeden Fall so der Werdegang. Also ich hatte jetzt nicht so einen Karriereplan und die Idee, du musst jetzt irgendwie CMO werden oder sonst irgendwas in denen und der Zeit. Klar, wenn du dann einmal da einsteigst, dann baust du deine Vorstellung, deine Zielsetzung und trotzdem kommt ja oft alles ein bisschen anders. Also ich habe auch in den 12 Jahren bei Bayersdorf, ich habe angefangen mit einem Trainee-Programm und habe dann im Produktmarketing danach angefangen, aber dann bin ich gleich als nächsten Schritt nach Kenia gegangen, was ein sehr ungewöhnlicher Schritt war. Nach Warum? Kenia habe ich wieder...
Was hat dich gereizt?
Ich wollte gerne ins Ausland, um Auslandserfahrung im Arbeiten zu sammeln. Ich hatte bis dahin noch nicht im Ausland gearbeitet, das war mir wichtig. Und ich hatte in Kenia die Chance, also nachdem ich Junior-Produktmanager vorher war, hatte ich die Chance als regionaler Marketingdirektor für eine Region marketingseitig zuständig zu sein. Erste Führungserfahrungen an den Geschäftsführer berichten dort. Und mit einem kleinen lokalen Team, aber einer großen Unabhängigkeit von der Zentrale, sag ich mal. Also auch lokale Marken, sehr viel, was du lokal machen musstest, wo du nicht nicht eng an der Zentrale hingst. Sehr viel Freiraum, Spielraum. Um Möglichkeit, Impact zu haben. Und auch auf jeden Fall die Abenteuerlust, mit der Familie zusammen für ein paar Jahre in so einem Land zu leben und mit allen Herausforderungen. Unsere zweite Tochter ist dann da geboren worden. Also wir haben da auch was mit wieder zurückgebracht, neben den vielen Erfahrungen. Auch.
Ihr seid zu dritt hingegangen, ja?
Genau, also unsere ältere Tochter war 2,5, als wir hingegangen sind und die zweite.
Ja, das stelle ich mir aber auch schon nicht so ganz einfach vor. Weil man muss sich dann ja um Kita und keine Ahnung, alles Mögliche kümmern und wie habt ihr das gemacht von hier aus?
Na, also das meinte ich mit Abenteuerlust. Also das, ich meine, wir sind 2003 dahin gegangen, das ist also auch schon eine ganze Weile her und da kannst du sowas von hier aus nicht organisieren. Also keine Chance. Da musst du wirklich erstmal da ankommen und dich orientieren. Nein, und also wenn du in so einem Land lebst, gibt es natürlich ganz viele praktische und kulturelle Herausforderungen. Was hat uns auch gereizt, meine Frau und mich. Und das ist irgendwie auch sehr bereichernd halt zu sehen, dass man auch ganz anders leben kann. Also damals war es zum Beispiel so, wenn du eine Rechnung bezahlen wolltest, dann musstest du dich in der Schlange anstellen mit einem Scheck. Ne? Und das ist so eine, die monatliche Rechnung für deine Elektrizität zu bezahlen, konnte mal 2 Stunden dauern oder so. Also das sind ganz andere Verhältnisse gewesen, so im wirklichen Entwicklungsland. Dazu kommen die Sicherheitsherausforderungen in so einem Land. Da waren ganz viele Bereiche, die wirklich herausfordernd waren. Auf der anderen Seite tolle Erlebnisse, du triffst unheimlich spannende Leute, ganz viele auch nicht Business-Leute, sondern Leute, die für NGOs arbeiten, Journalisten, Diplomaten. Wie gesagt, ich hatte ein rein lokales Team auch, ganz andere Kultur, also sehr, sehr bereichernd. Aber du musst sicherlich eine sehr große Bereitschaft mitbringen, dich auf solche Sachen einzulassen und das auch zu meistern zusammen.
Da finde ich ja, ich finde ja auch das Thema Unternehmenskultur so spannend und gerade in solchen großen Läden und Konzernen finde ich eben auch interessant, dass man auf der einen Seite eine große Kultur pflegt, anstrebt, manchmal ja auch vorgibt. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Und auf der anderen Seite gibt es aber diese lokalen oder auch nationalen Unterschiedlichkeiten und eigenen Kulturen logischerweise. Und das ist ja auch manchmal so ein Spannungsfeld. Ne? Also wir arbeiten in Deutschland so nach unseren deutschen Vorstellungen und ich habe hier durchaus auch schon 1-2 Gäste gehabt, die im Ausland waren, die sich dann total umstellen mussten, dass woanders eben auch ganz anders gearbeitet wird. Aber auch da kann man ja wieder was lernen, auch als Deutscher natürlich. Also wie sah da so dieses Spannungsfeld aus da?
Erstmal, glaube ich, hilft es, wenn du deine kulturellen Muskeln trainierst. Also ich glaube, wenn du mal selbst ins Ausland gehst, wieder zurückkommst, wenn du auch vielleicht mal eine Company wechselst, also bevor ich jetzt eben zu Henkel gekommen bin, davor war ich bei Twitter, ganz andere Kultur. Davor war ich bei Yves Rocher, französische Company, und davor eben bei Brasov. Also Henkel ist jetzt meine 4. Company. Und ich glaube, also dieser Weg war für mich erstmal ein Weg natürlich von, sagen wir, traditionellem Geschäft, Schritt für Schritt mehr in Richtung digitales Geschäft. Zum Beispiel Yves Rocher, sehr starker Fokus auf D2C und E-Commerce. Und dann Twitter natürlich sehr digitale Kultur und jetzt bei Henkel natürlich das, warum bin ich dann zu Henkel gegangen, weil ich diese Erfahrung zusammenbringen wollte. Das heißt,
Hast du dich dazwischendurch auch, weil du gerade sagst, so 4. Company, reflektiert, was möchte ich tun? Das stellen wir ja auch so bei New Work so ein bisschen in den Vordergrund, diese Frage für einen auf der individuellen Ebene, ne, was will ich wirklich, wirklich tun mit all den Möglichkeiten, absolut, die man auch hat? Oder haben sich die Dinge auch einfach dann so ergeben?
Einfach so ergeben würde ich nicht sagen, weil also allein jetzt zum Beispiel, vielleicht rolle ich das mal von hinten auf, dass ich jetzt bei Henkel bin, die Motivation zu dem Zeitpunkt vor 5 Jahren war meine Erfahrung aus der Corporate und aus der Tech-Welt Twitter zusammenzubringen, um einem großen Unternehmen in der FMCG-Branche, in der ich halt auch viel meiner Erfahrung habe, zu helfen, diese digitale Transformation zu meistern. Und ich glaube, du musst beide Erfahrungen haben, um das gut machen zu können, weil du musst auch in das Kerngeschäft du musst das Kerngeschäft verstehen, um es transformieren zu können. So, und wir können ja nachher noch ein bisschen auch darüber sprechen, was jetzt in den letzten 5 Jahren bei uns passiert ist. Super, super spannend. Aber das war so die Motivation. Das war natürlich eine Folge einer Reflexion und auch genau das Ziel. Und der Schritt zu Twitter davor war genau, um so etwas tun zu können. Also ich wollte nach der Erfahrung von Beiersdorf und Yves Rocher, wo ich Schritt für Schritt auch mehr mich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt habe, ich dachte, ich möchte mich jetzt vollständig auf Digitalisierung fokussieren können, um dazu zu lernen, um diese Erfahrung zu machen zu können, um mich darauf fokussieren zu können. Und das war für mich damals auch ein sehr großer Sprung ins kalte Wasser. Also ich hatte bei Yves Rocher eine Abteilung von ca. 40 Leuten, ein bisschen mehr, und eine regionale Verantwortung und eine Assistentin und so weiter. Und du kannst dir vorstellen, ich war der 4. Mitarbeiter bei Twitter Deutschland dann, das muss ich dazu sagen. Und natürlich, und das ist auch richtig so, hast du dann so eine Rolle, keine Assistentin und so weiter. Also das ist eine komplett andere Art, ja, oder andere Kultur. Und das war für mich ein Sprung ins kalte Wasser, ja, wo ich vorher auch nicht wusste, wird das funktionieren oder nicht, war da optimistisch. Und das hat super gut funktioniert, das hat mir total viel Spaß gemacht, war eine echt für mich ganz wertvolle und tolle Zeit, und ich nach wie vor super gern zurückdenke, wo ich auch gute Beziehungen und Freundschaften mit draus noch behalte und Connections. Da waren natürlich Reflexionsphasen, die dazu geführt haben. Und das ist diese viel besagte Journey, die man selbst dann so macht. Und und da hat dann natürlich eins auf dem anderen aufgebaut. Ja.
Ich habe einen Bekannten, der ist Innovationsberater in einem Unternehmen in der Finanzbranche und beschäftigt sich auch mit New Work und hat jetzt mir erzählt, er hat große Kritik intern bekommen oder große Entrüstung, könnte man fast sagen, weil die jetzt Angst bekommen, dass immer mehr Leute sich darüber Gedanken machen, wo sie hinwollen und was für eine Journey sie vielleicht auch machen wollen und welche Erfahrungen sie sammeln wollen, was ja natürlich auch damit verbunden sein kann, dass man woanders hingeht.
Klar.
So, und ich sehe aber diese Entwicklung und finde die erstmal gut, dass Leute sich darüber Gedanken machen, welche Möglichkeiten habe ich, und man hat ja immer mehr, als man denkt. So, so wie du das jetzt auch beschrieben hast, wie du dann Erfahrung gemacht hast, das zusammenbringst und dich weiterentwickelst auch und dadurch insgesamt einen größeren Impact machst. Ich glaube, dass viel mehr Menschen ja auch, wenn sie in diese Richtung denken würden, viel mehr bewegen könnten und das auch für sich selbst. Auf der anderen Seite sehe ich jetzt auch Unternehmen, die damit so ein bisschen ihre Bauchschmerzen haben. Ne? Da war in der Vergangenheit immer die Loyalität ganz, ganz wichtig. Mhm. Und wir geben euch schon irgendwelche Möglichkeiten, dass ihr euch entwickeln könnt. Aber darauf muss man sich jetzt einstellen. Ne? Also es ist ja auch immer öfter zu lesen, Volkswagen hat das an einer Stelle gemacht, dass so Wiedereinstellungsgarantien gewährt werden. Also sammelt eure Erfahrungen, kommt gerne wieder, wenn ihr mögt. Alumni-Programme, ne? Hast du ja auch schon erzählt. Also das stelle ich mir auch gerade spannend vor, wie das zukünftig wird. Das auf der einen Seite die Leute so zu ermächtigen und entdeckt auch eure Stärken. Das tut ihr auch bei Henkel, schreibt ihr ja auch drüber. Und auf der anderen Seite aber auch zu schauen, dass man diese mitarbeitenden Bindung irgendwie positiv hinbekommt. Ja. Ne? Wie schafft ihr das? Wie arbeitet ihr da so mit Talenten?
Also erstmal, was mich auch gleich zu Anfang mir wirklich viel Freude bereitet hat und viel bedeutet hat bei uns, ist, dass es, obwohl es eine deutsche Company ist, sie sehr diverse wirklich ist. Also in meinem Team sind, glaube ich, wir sitzen in Düsseldorf, sind irgendwie 12 Nationalitäten, also ein Team von knapp 30 Leuten jetzt, die wir da haben. Du hast auch auf Vorstandslevel verschiedenste Nationalitäten. Also das ist super bunt gemischt. Das ist schon mal cool. Und das zeigt auch, also wir haben zum Beispiel ein großes Geschäft in Middle East Africa, wir haben ein großes Geschäft in Amerika, großes Geschäft in Asien. Die Leute kommen und wechseln. Also du hast in so einer Company, hast du natürlich viel mehr Möglichkeiten, auch Erfahrungen zu treffen als in einer kleineren Company. Dazu kommt noch, wir machen jetzt ja gerade eine Reorganisation, wo wir die beiden Consumer Business Units zusammenführen. Das wird ein 10 Milliarden Euro Konsumgütergeschäft sein. Das ist schon wirklich auch ein großes Geschäft mit sehr großem Fokus auf dem Thema Waschmittel, also Laundry und Home Care nennen wir das, also der ganzen Haushaltsreinigerbereich und Waschmittelbereich, aber eben auch Hair und Beauty inklusive dem Salon Professional Geschäft, also Friseurgeschäft. Und dann haben wir auf der anderen Seite ein 10 Milliarden Euro Professional- oder B2B-Geschäft mit unserer Klebstoffsparte, die Weltmarktführer ist. Extrem international auch. Also wir haben Entwicklungslabs im Silicon Valley mit den großen Tech-Playern, um da eben die richtigen Produkte zu entwickeln für Smartphones, für die verschiedenen Themen. Automotive spielt eine Riesenrolle. Also, und natürlich hast du in so einer Company viel mehr Möglichkeiten, wirklich sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen zu sammeln. Und das ist cool. Und das macht es auch leichter, Leute zu halten. Ja. Trotzdem hast du total recht. Also ich bin damals, habe ich das erste Mal mich aus der Firma dann eben damals bei Bayersdorf rausbewegt. Nicht, weil es mir da nicht gefallen hätte oder weil ich nicht noch gut aufgestellt gewesen wäre oder sowas, sondern weil ich einfach diese andere Erfahrungen sammeln wollte und das für mich ein guter Zeitpunkt war. Und wenn ich jetzt Mitarbeiter habe, bei denen das so ist, dann muss ich die ja auch nur, ich meine, das wäre auch total unglaubwürdig, ermutigen, auch ruhig Gespräche zu führen und dann für sich zu überlegen, möchte ich bei Henkel bleiben, weil es für mich das Spannendste ist, obwohl ich weiß, was da alles noch draußen stattfindet. Weil ich möchte nicht Leute haben, die keine Ahnung haben, was da draußen alles stattfindet und deswegen noch bei mir sitzen. Das wäre definitiv nicht gut und nicht richtig und gesund. Also ich ermutige meine Mitarbeiter, Gespräche zu führen und sich dann zu überlegen, wo sehen sie ihre größten Chancen. Und also das ist, glaube ich, für beide Seiten das Beste.
Ja, das habe ich auch gelesen, dieses unternehmerische Denken ist euch da auch ganz wichtig, dass man also nicht nur ausführt und tut, was einem gesagt wird, sondern das selber auch kritisch hinterfragt und mit einbringt. Mich interessiert natürlich auch nochmal, wie ihr mit dem Thema New Work umgeht. Dazu ist ja, wie gesagt, bei euch auch einiges auf der Webseite zu lesen. Auch das würde man jetzt gar nicht so vermuten, so wie das ganze Diversity-Thema, was du ja auch schon angesprochen hast. Mhm. Das hat ja viel auch mit der Transformation der Arbeitswelt zu tun, in der sämtliche Unternehmen ja nun mal auch drin sind. Wie habt ihr dieses Thema für euch mit aufgenommen und übersetzt?
Also erstmal brauche ich jetzt, glaube ich, nicht lange über die Erfahrungen zu sprechen, die wir im Lockdown hatten, weil die ist, glaube ich, für die meisten sehr ähnlich gewesen und ja durchaus auch positiv in vielen Bereichen. Wir haben für uns dann als Company entschieden, dass wir schon daran glauben, dass Teamwork auch ein Stück weit im Beisammensein physisch wichtig ist und haben erstmal drei Arten von Rollen unterschieden. Einmal die definitiv vor Ort sein müssen. Das sind so zum Beispiel Leute, die in Fabriken arbeiten oder im Labor. Dann haben wir die Leute, die sowieso nicht im Office sind, wie jetzt Vertriebsmitarbeiter, die draußen sind. Und wir haben dann die sogenannten hybriden Jobs, die der größte Teil der Office-Jobs sind. Und da haben wir gesagt, wir möchten eigentlich ganz gerne, dass die so 60% der Zeit im Office sind und 40% dann von wo auch immer sie arbeiten wollen, arbeiten. Und das entspricht erstmal sehr stark meiner persönlichen Präferenz, so wie ich mit meinem Team und wie wir als Team arbeiten möchten. Es addiert sehr viel Flexibilität. Also ich bin ja auch selbst Commuter. Also wie gesagt, ich sitze jetzt gerade in Hamburg, mein Arbeitsplatz ist eigentlich in Düsseldorf. Ich pendle also meistens mit dem Zug zwischen Hamburg und Düsseldorf und es addiert für mich sehr viel Flexibilität. Aber auch, ich habe auch viele Kollegen und Mitarbeiter, die das auch nutzen, um dann eben Zeit zu sparen für den Arbeitsweg, der im Rheinland ja auch zum Teil so schon sehr, sehr groß sein kann, je nachdem, wie weit du ja willst und wie die Autobahn oder was auch immer da aussieht, verkehrstechnisch. Also viel mehr Flexibilität. Und bei mir im Team, also es wird sehr viel dann den Teams überlassen, wie sie es organisieren. Bei mir im Team haben wir gesagt, zusammen, wir möchten eigentlich ganz gerne so Dienstag bis Donnerstag im Prinzip auch wirklich da sein. Ausnahmen spielen nicht die Rolle. Wir sind da jetzt nicht irgendwie am Kontrollieren oder wenn du mal nicht da bist, ist es irgendwie ein Issue. Aber so generell, Dienstag bis Donnerstag sind wir da. Montags bis und freitags ist wenig los im Büro. Also wenn ich reise meistens am Montag an, oft dann Donnerstagabend zurück. Manchmal bin ich auch freitags noch da, dann bin ich da oft durchaus auch allein im Office. Das heißt, das fokussieren wir, damit wir dann eben auch wirklich uns sehen. Und es gibt ja Dinge, die fallen.
Weil wozu braucht man das Büro sonst, ne?
Ja, und auch, ich habe ja auch gesagt, play hard, work hard, play hard. Also das Thema Spaß ist super schwer remote in einem Team, finde ich, zu generieren. Also one-on-one, kein Problem. Aber dieses Momentum als Gruppe zu haben, mal irgendwie herzhaft über irgendwas lachen zu können oder die Dynamik, das ist halt extrem schwer. Und ich finde auch, wenn du jetzt die ganze Zeit nur alleine vorm Bildschirm sitzt, ich finde es sehr, sehr anstrengend. Das ist extrem effizient, aber auch extrem, kann extrem auslaugen, finde ich. Da muss man sehr viel Achtsamkeit dann mitbringen. Das haben ja wir alle gemerkt in der Zeit. Und deswegen, ich glaube, es ist dann einfach auch mal schön, wenn man im Office ist, auch mal so fünf Minuten beim Kaffee über das letzte Tennismatch spricht oder, ja.
Ja, allein sowas wie Smalltalk stellt sich auch ganz anders ein, ne, wenn man sich sieht vor Ort. Das habe ich auch festgestellt. Wenn du nur in diesen Kacheln unterwegs bist, dann ja, gehst du einfach die Themen durch, wie du sagst. Da haben wir ja auch dazugelernt, auch durch Moderation und Agenda, also Meetingkultur. Aber wir brauchen, glaube ich, auf der anderen Seite eben auch diese andere Zusammenarbeit. Und die Frage ist eben, wann braucht man was und wann arbeitet man wie und natürlich auch wo. Und da muss man sich natürlich drauf einstellen und dazu lernen. Und damit können wir auch nochmal zum Thema Transformation überschwenken, was ja ganz viel mit Lernen zu tun hat.
Sorry, vielleicht bevor wir zu dem Thema kommen, noch ein Punkt zu dem Thema New Work 60-40. Was du halt schon machen musst, du musst viel mehr planen jetzt. Du musst planen, welche Meetings möchte ich wirklich physisch haben. Musst dann auch wirklich checken, klappt das auch? Funktioniert das? Musst auch die Leute, die du vielleicht dann mal über Wochen nicht siehst, trotzdem auf dem Radar haben. Geht es denn eigentlich noch gut? Was ist denn da los? Also du musst, es ist mehr du also musst schon bewusst gucken, was sind denn jetzt die Dinge, die du wirklich zusätzlich einplanen musst, und musst dafür auch dann bewusst Raum einplanen. Ne? Also das merken wir alle, glaube ich.
Wie organisiert ihr dann auch diese hybriden Meetings? Da erlebe ich ja auch ganz unterschiedliche Ansätze gerade. Ich war ja bei Microsoft Deutschland auch eingeladen, auch für eine Podcast-Aufnahme, die ja auch jetzt so neue Technik dafür entwickeln. Also ganz andere Bildschirme, die auch ein inklusives Teilnehmen ganz anders ermöglichen. Wie macht ihr das? Also es wird ja Meetings geben, wo ein paar Leute vor Ort sind und zwei, drei sind zugeschaltet. Und trotzdem willst du ja irgendwie alle möglichst gut dabei haben, dass jeder sich melden kann. Ja. Und es ist ja nicht damit getan, einen Bildschirm hinzustellen, wie wir wissen.
Nee, also wir entscheiden halt schon auch bewusst jetzt, was sind eigentlich überhaupt hybride Meetings und welche wollen wir rein virtuell machen oder welche wollen wir rein physisch machen. Das ist ja allein schon auch nochmal ein Schritt, den es früher so in der Form nicht gab. Früher hatten wir immer schon sehr viele hybride Meetings, weil an vielen Meetings Leute von anderen Ländern teilgenommen haben. Die hatten eigentlich immer eher, gerade bei größeren Meetings, waren die sehr benachteiligt. Das hat sich sicherlich gebessert. So, und wenn wir jetzt hybride Meetings machen, oder ich gebe dir noch ein anderes Beispiel, bevor ich zu den Hybriden mache. Wir haben zum Beispiel, ich habe jeden Montag ein Stand-up mit meinem Team, wo jeder Praktikant, Manager, ich selbst, eine Minute hat, um die Top 4 Prioritäten der Woche zu nennen. Keine Fragen, Zeit wird genommen, keiner hat mehr als eine Minute. Und da haben wir bewusst gesagt, das lassen wir jetzt. Das haben wir früher physisch gemacht, mittlerweile unvorstellbar, weil nie alle da wären. Das haben wir bewusst gesagt, das machen wir nicht hybrid, das funktioniert gar nicht, sondern das machen wir rein virtuell. So. Wenn es jetzt zu Hybrid-Meetings kommt, dann es ist für uns, wir sind leider da nicht ganz so advanced, aber es ist vielleicht auch keine Überraschung wie Microsoft. Wir machen zum Beispiel, wenn wir in einem Raum, ein Teil im Raum sitzt und die Kamera dann relativ weit weg ist und du nur irgendwie die Gesichter ganz klein sähest als Remote-Teilnehmer, dann schaltet halt jeder seinen Bildschirm an und mutet sich selbst, damit dein Gesicht auch wirklich groß für die nicht im Raum sind, sichtbar ist. Und das sind so kleine Skills, die sich wahrscheinlich jetzt alle wirklich angeeignet haben, damit es möglichst gut funktioniert.
Ja, interessant. Transformation, du wurdest zitiert, hast gesagt, the biggest risk of digital transformation is underestimating the challenge and the resources it will take. Niemand kann das ja so richtig einplanen, gibt es ja auch diesen Spruch, Transformation ist kein Projekt. Aber aus deiner Erfahrung, wie kann man sich dann überhaupt als Unternehmen gut auf den Weg machen? Worauf ist da zu achten, wenn man es eben auch nicht so richtig planen kann?
Also ich glaube, der erste, und das ist so ein klassischen Change-Management-Themen eigentlich. Erstmal musst du ja verstehen, warum ist überhaupt eine Transformation notwendig? Also wenn das nicht gegeben ist, ist wenig Erfolgschance da. Das heißt, vom Top-Management bis zu denjenigen, die dann das auch umsetzen, muss klar sein, hey, wir müssen uns hier transformieren. Und ich habe ganz zu Anfang ein paar Beispiele gegeben. Wir wissen halt, wir müssen zum Beispiel den Großteil unserer Media-Budgets in digitale Kanäle investieren. Wenn ich da nicht effizient bin und nicht wirklich auch den besten Impact generiere, dann habe ich einen riesigen Effizienzverlust. Oder das Wachstum kommt halt aus digitalen Umsatzkanälen. So. Und zum Beispiel, als ich angefangen habe, hatten wir, also nicht nur wir, in der gesamten Laundry- und Homecare-Branche ist der Umsatz, als ich angefangen habe, Anteil, der Umsatzanteil von E-Commerce 2-3% gewesen weltweit. Da sagt ja jeder Sales Director, das ist ja wirklich noch sehr klein, da kann ich mich jetzt nicht wirklich mit beschäftigen, und komm, lass mal. Das Thema ist, die letzten 2 Jahre war der Wachstumsbeitrag der digitalen Kanäle zwischen, also nahezu 50%, also insgesamt das Wachstum, nicht nur bei uns, sondern auch in der gesamten Branche, kommt zu 30-50% aus digitalen Kanälen. Ja? Und da kann dann eben keiner mehr sagen, das ist mir egal, weil dann verzichtest du auf die Hälfte deines Wachstums. So. Das heißt, du musst erstmal überhaupt das Verständnis dafür haben, warum ist es wichtig, warum müssen wir uns darum kümmern. So, und dann musst du den Wertbeitrag wirklich klar machen, also und auch sichtbar machen. Wir verbessern die Art, wie wir digitale Kommunikation machen. Wie viel habe ich es geschafft, mein Return on Ad Spend zu steigern? Das ist wirklich, wirklich klar. Also du musst wirklich klar sein, warum brauche ich das? Welche Challenge möchte ich lösen? Dann einen klaren Business Case wirklich haben. Und das ist oft eine Challenge, gerade bei komplexen Themen. Aber du musst letztendlich, also ja, einen klaren Business Impact zeigen. Das heißt, du musst einen Business Case aufstellen. Was möchte ich bewegen? Welche Challenge möchte ich lösen? Wie soll der Impact sein? Und das auch messbar machen können. Was sind die KPI, mit denen ich das messe? Wir müssen zum Beispiel diese KPI müssen verstanden werden, auch von allen, vom Top-Management bis zu allen Mitarbeitern, die damit betroffen sind oder befasst sind. Also wirklich klare Ziele benennen, KPI definieren und die auch verfolgen können, um dann wirklich von der Vision, ne, wir wollen x Milliarden Euro Umsatz in E-Com machen und das dann runterbrechen in operationalisierbare Ziele, KPI und dann auch ein Programm, mit dem du diese Ziele erreichen möchtest. Und das kannst du schon planen. Ne? Also das musst du auch planen. Klar gibt es dann immer wieder, du lernst dazu, die Welt dreht sich weiter, aber das musst du planen und dann eine Transformations-Roadmap aufbauen mit den verschiedenen Bereichen, die du brauchst und auf die du aufgrund deiner eigenen Challenges den größten Schwerpunkt legst.
Wenn wir uns dann allerdings die kulturelle Seite der Transformation anschauen, das können wir nicht immer so gut messen, also wie Menschen sich auch verändern oder auch nicht. Das hat ja viel mit Gewohnheiten auch zu tun. Was ist da auch so deine Erfahrung? Wie schafft man es auch, Appetit zu machen auf Neues? Man kann natürlich faktisch argumentieren, guck mal, wir sind erfolgreicher. Auf der anderen Seite sehen wir manchmal, dass Fakten alleine nicht ausreichen, sage ich mal, damit Verhalten sich auch ändert.
Ja, das ist ein großes Feld in der Tat. Also zum einen hängt das Thema Verständnis ganz stark damit zusammen. Und du wirst niemanden mit auf die Reise nehmen können, wenn die Personen das nicht verstehen. Ja, und das hat für mich ganz viel auch mit so Entmystifizierung von digitalen Themen zu tun. Das ist so ein bisschen wie, du hast eben von deinem Freund gesprochen, der Finanzberater ist, also ich habe einen Belief, ich investiere nicht in Finanzprodukte, die ich nicht verstehe. Ja, das kann sein, dass ich dann da ein bisschen was mir entgeht, aber an Opportunität, aber das mache ich nicht. Und so ähnlich ist es ja auch in der digitalen Transformation. Und ganz viele Leute werfen mit wahnsinnigen Buzzwords um sich rum und alle springen mit drauf und eigentlich weiß aber gar keiner so, gerade auch bei den erfahreneren und Top-Management-Leveln, was dann genau sich dahinter verbirgt. Und das, finde ich, muss man schaffen, und das meine ich auch mit Wertbeitrag klar machen. Man muss schaffen, das zu entmystifizieren und nachvollziehbar zu machen. Und wenn du das schaffst, dann kriegst du die Leute auch mitgezogen, inhaltlich, und dann ändert sich auch das Verständnis und damit auch das Verhalten, meiner Meinung nach. Weil du einfach siehst, okay, also ich gibt ja ein Beispiel. In der Vergangenheit bei Kommunikation wurde ein TV-Spot entwickelt, der wurde vom Vorstand abgezeichnet. Ne? Erst das Storyboard, dann die Exekution. Dann wurde der in alle Länder rausgeschickt und möglichst 1:1 umgesetzt. So. Man hatte keine Möglichkeit, innerhalb von kürzer Zeit zu sehen, funktioniert der in dem Land besser als in dem anderen. Also wenig granulare Daten gehabt, um das zu optimieren. Heute haben wir verschiedenste Videoversionen für verschiedene Zielgruppen auf verschiedenen Plattformen. Wir können innerhalb von wenigen Tagen KPI generieren, sehen, resoniert das in der Zielgruppe, ja oder nein. Und wenn ich all diese Daten zentral verarbeiten wollte, wäre ich tot. Das muss dann ein Stück weit auch dezentral passieren, da wo die Daten generiert werden, auf Basis einer klaren, also welche KPI zeigen, dass das Ding funktioniert. Und dann kann auch das Land selbst sagen, nee, das Asset schalte ich ab, das andere, da gebe ich mehr Geld drauf aus. Und das ist eine Dezentralisierung von Entscheidungen. Die wird aber nur dann auch freigegeben, sage ich mal, in so einem Konzern, wenn verstanden wird, was dahinter steckt und das Vertrauen da ist, dass es das Richtige ist und Sinn macht. So. Und natürlich muss es da ein Framework drum geben, ein Governance, wie das gemanagt wird. Aber das ist so eine Dezentralisierung von Entscheidungen, die natürlich für Companies wie Twitter zum Beispiel komplett selbstverständlich sind. Ja, da sind klare Daten, die zeigen, gibt es Engagement auf einem neuen Feature, ja oder nein, dann wird es ausgerollt. Das kriegt im Zweifelsfall jemand noch gar nicht mehr mit, da ist das Ding schon live, weil die Daten gezeigt haben, dass das die Produktperformance verbessert. So, und dann aber diese Dezentralisierung von Entscheidungen ist ein ganz wichtiger Teil von Kulturänderungen.
Ja, absolut. Ja,
und ich glaube, Kulturänderung funktioniert nur zusammen mit dem Doing. Also jetzt Kulturtrainings zu machen, so, ja, das wir arbeiten stark an unserem Leadership Skills, sag ich mal. So, da gibt es auch klare Identifikation von Themen, wo wir sehen, da wollen wir uns auch als Leadership-Team und als Company verändern. Das ist schon ein paralleler Prozess, auch zusammen natürlich, nicht zusammen, getrieben von HR. Das ist ein ganz wichtiger Teil der kulturellen Transformation, aber letztendlich kommt es für mich vor allem mit dem Doing. Und dann ist es auch nachhaltig und dann veränderst du auch das Verhalten.
Wie sieht denn deine Transformation aus? Wie hast du dein Arbeiten in den letzten Jahren verändert? Also flexibel hast du schon gesagt. Aber wenn du auch in Richtung Leadership denkst zum Beispiel, ne, manchmal sieht man sich physisch, manchmal nicht. Wie hält man den Kontakt? Früher konnte man mehr anweisen und dann ging das so diesen Wasserfall runter, wie in den Videos. Heute muss man sich zwischendurch mehr synchronisieren. Also wie hast du dich da selbst deine Arbeit entwickelt?
Also ein Punkt ist, dass ich mittlerweile andere Persönlichkeiten in meinem Team habe, die an mich berichten, ja, so das ist schon eine schöne Formulierung, als früher. Ich habe jetzt zum Teil sehr seniorige Mitarbeiter und die muss ich natürlich auch anders führen oder mit denen muss ich zusammen anders arbeiten, als wenn ich jetzt einen Junior habe, der noch nicht so viel Erfahrung hat. Also für mich ist es eine Herausforderung, also ich nenne es Leading Leaders. Da muss ich mich ganz anders verhalten, als wenn ich jetzt eben noch weniger erfahrene Mitarbeiter habe. Und das ist was, worauf ich zum Beispiel achte, wo ich mich weiterentwickeln möchte und worauf ich achte, dass ich da halt weniger klar sagen muss, wir machen das jetzt so und so, sondern eher helfen muss, moderieren muss, dass diese Person als Selbstleader die richtigen Entscheidungen treffen kann. Das ist ein Bereich, der sich für mich im Laufe der Zeit natürlich weiterentwickelt hat. Natürlich gibt es auch, hat jeder sein persönliches Profil, wo er stark ist, wo er weniger stark ist und so auch ich. Und das ist sehr konsistent von mir identifiziert schon seit vielen Jahren, wo die Bereiche sind, wo ich glaube, dass ich gut bin und stark bin, Kollaboration zu triggern, Freiraum für Kreativität zu geben, auch empathisch zu sein, zumindest in so Bereiche, da kann, glaube ich, das ist auch das Feedback, was ich auch von meinem Team kriege, das sind so Bereiche, da habe ich Stärken, Es gibt aber auch Bereiche, da weiß ich, da muss ich mich weiterentwickeln. Und zum Beispiel so ein Thema wie wirklich für jeden nachvollziehbar zu machen, was die Schritte sind in der digitalen Transformation, die wir machen müssen, sodass es wirklich leicht verständlich ist. So etwas klar zu formulieren, nicht nur eine große Vision, sondern wirklich auch die Schritte, wie kommen wir dahin, klar zu machen, nachvollziehbar zu machen, finde ich nach wie vor auch wirklich eine Challenge, weil es ist sehr komplex, wie du sagst. Und also, ich habe auch jetzt niemanden gesehen, der das bisher perfekt gemacht hat. Also ich habe da jetzt keine Minderwertigkeitskomplexe. Ich sehe einfach nur, das ist ein Bereich, da bin ich noch nicht da, wo ich gerne wäre. Und zusammen mit meinem Team arbeite ich daran, dass wir da besser werden und dass ich da auch besser werde. Also, und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt genau deine Frage beantwortet, aber die mit der Verantwortung, die sich verändert, verändern sich auch die Führungsansprüche an mich und auch meine Erwartungen an mich selbst. Und das macht sau viel Spaß. Das ja
mit. Woher ziehst du so deine Energie und deine Inspiration, um dich auch inhaltlich in deiner Arbeit so weiterzuentwickeln? Also wie bleibst du auf dem Laufenden über neue Trends? Wie lernst du? Das wäre auch nochmal interessant.
Ja, also Energie ziehe ich erstmal sehr stark darauf raus, wenn ich sehe, dass ich Impact haben kann. Dass wir mit unserem Team Dinge schaffen zu bewegen und Ergebnisse zu erreichen, die auch klar nachvollziehbar und sind. Das Zweite, und das habe ich zu Anfang auch als Hashtag genannt, das Thema selbst dazuzulernen, mich weiterzuentwickeln. Ich habe insbesondere in den letzten 3 Jahren mich extrem intensiv mit dem Thema Technologie beschäftigt. Lerne da jeden Monat weiter dazu. Und das motiviert mich auf jeden Fall, weil es einfach mich bereichert. Und das ist natürlich auch so ein Loop. Kann ich auch wieder mehr Impact haben. Wie ich lerne, ja, oder wie ich mich upskille, also ich glaube, du brauchst so eine grundlegende Neugierde erstmal, so ganz wirklich auch banal gesagt, ich beantworte jede LinkedIn-Nachricht an mich.
Okay, auch von, ihr hört zu da draußen, Leute, schreibt
auch von irgendwelchen Leuten, die ich noch nicht kenne. Oft sind es Menschen, die ein cooles Produkt haben, was sie mir anbieten wollen. Ich beantworte die. Und wenn es Themen sind, die in ein Suchfeld gehören, mit dem ich mich gerade beschäftige und wo wir auch wissen, dass wir noch weiterkommen wollen, oder eben auch, wo ich sage, da habe ich noch einen Nachholbedarf, da möchte ich mehr darüber verstehen, dann gucke ich mir die Vorschläge in der Kurzform an und mache dann auch Termine mit Leuten, die ich noch nicht kenne. Da musst du natürlich selektiv sein. Also Leute, die zuhören hier, bitte nicht erwarten, dass ich mit jedem einen 15-Minuten-Call ganz schnell und so mache.
Das für Synergien.
also diese Neugierde, die brauchst du, glaube ich, schon. Und auch mal, also ich bin, glaube ich, relativ klar daran, wo ich jetzt sage, was sind die Themen, die mich jetzt gerade beschäftigen, und setze dann einen Fokus drauf und guck mir Vorschläge an, unterhalte mich mit Menschen, die darüber mehr wissen als ich. Konsolidiere die verschiedenen Vorschläge und bilde mir dann mein Bild. Dann lese ich in der Tat eine ganze Menge Artikel, diverse Newsletter abonniert von den einschlägigen Plattformen. Und dadurch, dass ich in der Woche auch alleine frühstücke, insbesondere, so für mich so
Zeit.
Ja, in Düsseldorf morgens beim Kaffee und Müsli und frisch geschnittenem Obst lese ich dann mir die Newsletter durch und schaue, hey, was ist da drin, dann leite ich mir noch was weiter, wenn ich mal tiefer gehen möchte. Also eine strukturierte Analyse von den verschiedenen Inputs, die es ja ohne Ende wirklich gibt. Dann haben wir natürlich auch als Henkel die Chance, mit tollen Partnern zusammenzuarbeiten. Also sowohl im Technologiebereich haben wir strategische Partnerschaften mit Firmen, ich sag mal, Google, Adobe, um zwei zu nennen, die auch ja schon öffentlich genannt sind. Natürlich noch viel mehr. Wir haben Zugang zu auch den wichtigsten Media-Playern, wiederum natürlich Google, Meta, TikTok, you name it. Wir haben sehr, sehr professionelle Firmen, die uns auf verschiedenen Bereichen beraten, also auch große Strategieberatung. Und also ich sag mal, es ist nicht für mich die Herausforderung, die richtigen Quellen und Content zu finden. Es ist eher die Herausforderung, die Zeit zu haben. Und da nutze ich meine Freiräume, wie jetzt zum Beispiel das Frühstück morgens in Düsseldorf in meiner Wohnung oder auch beim Zugfahren. Oder auch üblicherweise Freitagnachmittags, wenn ich nicht mit dir spreche, Gabriel, dann haben wir bei uns den Freitagnachmittag freigehalten und genau für das Thema, dass wir uns mit Themen beschäftigen können und das nutze ich auch dafür. Ja.
Kannst du uns denn auch noch ein Newsletter oder ein Buch empfehlen, das dich in den letzten Monaten sehr beeindruckt hat?
Also ich habe gerade abgeschlossen, das Buch ist auch nicht ganz neu, The Four von Scott Galloway. Fand ich spannend zu lesen, weil jetzt, ich meine, er ist natürlich mittlerweile super bekannt und
hat auch einen Podcast, glaub, ne?
Hat auch einen Podcast, ich meine, das ist ja ein
Marketing-Profi,
wirklich. Also das fand ich nett zu lesen, will jetzt aber nicht unbedingt das, was ich sage, das musst du lesen. Ein Buch, was ich nach wie vor sehr beeindruckt finde, was viele von den aus der digitalen Community nicht so sehr gelesen haben, was ich aber sehr relevant finde, weil es einfach ein Business-Classic ist, ist From Good to Great, wo es wirklich darum geht, dich zu überlegen, was quasi dein wirtschaftlicher Vorteil sein kann als Company und wie du den ausbaust. Nach wie vor für mich ein super starkes Buch. Das würde ich jedem, der es noch nicht kennt, ans Herz legen. Und ja, Newsletter oder davon gibt es echt so viele. Also ich lese zum Beispiel super gerne Recode, ich lese auch gerne TechCrunch. Ich finde auch zum Beispiel McKinsey hat dann ganz andere tolle Contents. Das sind so drei Sachen, wo ich regelmäßig reinschaue.
Tun wir auf jeden Fall auch gerne nochmal was in die Shownotes und natürlich auch dein LinkedIn-Profil. Da kann man dir folgen und natürlich auch Kontakt mit dir aufnehmen, wie du gesagt hast. Also vielen, vielen Dank, dass du uns da heute mal mit reingenommen hast in deine Journey, in deine Learnings und aber auch in deine Perspektiven rund um Transformation, Kultur und New Work. Dir weiterhin viel Erfolg bei deiner Arbeit, bei deinen Projekten und natürlich viel Gesundheit.
Danke, Gabriel. Hat Spaß gemacht, mit dir wieder zu sprechen. Ich hoffe, wir sehen uns und hören uns bald wieder. Und danke für die Einladung.
Danke dir. Und ja, vielleicht auch nochmal irgendwann auf einer Musikveranstaltung. Da haben wir heute gar nicht so viel drüber gesprochen. Das müssen wir beim nächsten Mal machen.
Ja, super gerne.
Cool. Herzlichen Dank, mein Lieber. Dir noch einen schönen Nachmittag. Und wir sehen uns hoffentlich dann auch nochmal physisch, ne?
Ja, wunderbar.
Danke dir. Mach's gut.
Danke.
Ciao. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge mit Moritz. Alle Links packe ich euch wie immer in die Shownotes. Schreibt mir gerne, wie es euch gefallen hat, was ihr euch vom New Work Chat noch so wünscht und erhofft. Gästethemen, alles was ihr mögt. Schreibt mir gerne eine E-Mail über meinen Blog gabrielrath.com oder auch über LinkedIn, wenn ihr mögt, oder über Twitter. Das sind so meine Plattformen. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. Wenn ihr ihn bewertet, wenn ihr ein paar Sterne verteilt auf App, Podcast, Spotify, wo auch immer ihr ihn hört. Und wenn ihr die Folgen, die euch gefallen, wenn ihr die teilt einfach, das wäre klasse. Vielen Dank dafür. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr mich auch als Speaker buchen. Ich bin bei Minds & Matches, der Speaker-Agentur für die neue Arbeitswelt, mit am Start. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr dort einen Vortrag von mir buchen. Ich teile nicht nur die wichtigsten Learnings aus über 130 Folgen meines Podcasts, sondern erzähle auch über die Kraft der Netzwerke, ja, The Power of Networks in the Future of Work. Da habe ich gerade in dieser Woche einen Vortrag gehalten in Berlin bei der Konferenz Employee of the Future. Und wir haben Außerdem das Thema Familienfreundlichkeit. Ja, als Vater von drei Töchtern ist mir das extrem wichtig. Und die Frage ist eigentlich, wie Familienfreundlichkeit in der neuen Arbeitswelt aussehen kann, aussehen sollte. Auch darüber spreche ich. Wenn ihr mögt, kommt also da gerne auf Minds and Matches zu. Link packe ich euch auch noch in die Shownotes. Jetzt wünsche ich euch erstmal alles, alles Gute. Bleibt gesund und bleibt connected.